Ja, um 4 Uhr nachmittags ist es zu früh, mit gutem Abend zu beginnen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag allseits. Ich schicke eine kurze Entschuldigung voraus. Ich werde Sie nicht mit einer PowerPoint-Präsentation unterstützt hier unterhalten. Es ist auch nicht eine unterhaltsame Thematik. Es ist eine schwierige, eine herausfordernde Thematik. Warum ich Ihnen diese PowerPoint-Präsentation vorenthalte, hat einfach private Gründe. Meine Mutter ist vor einigen Tagen sehr schwer erkrankt und ich bin etwas weniger dazu gekommen, die Dinge so sorgfältig vorzubereiten. Ich hoffe, Sie merken es am Inhaltlichen nicht, aber es ist ein Thema, das mich nun doch schon relativ viele Jahre begleitet und für mich ist das ein Thema, das ein sehr ähnliches ist wie viele andere, mit denen ich mich in meinem bisherigen oder fast allen meinen Arbeiten bisher im Bereich der Kommunikationswissenschaft, der Journalismusforschung beschäftigt habe. Denn wenn ich auf diese Themen blicke, dann geht es eigentlich praktisch immer um das Thema Chancengleichheit in einem attraktiven Berufsfeld. Egal, ob das etwa für Personengruppen ist, die dort wenig heimisch sind, etwa weil sie aus einem Arbeitermilieu kommen oder weil sie das lange Zeit falsche Geschlecht hatten, nämlich Frauen waren. Da sollten wir uns auch jetzt noch nicht allzu sehr zur Ruhe setzen. Es gibt auch hier noch ein gutes Maß an nicht gleichgestellten Verhältnissen. Das Thema Behinderung, ganz massiv, ganz deutlich. Und ein viertes Thema, mit dem ich mich auch seit etlichen Jahren intensiv beschäftige, sowohl historisch als auch gegenwartsbezogen, das ist das Thema Exil und Migration. Warum mich diese Themen beschäftigen, hat möglicherweise einfach mit einem Gerechtigkeitsempfinden zu tun. Ich sehe es nicht ein, warum einzelne Gruppen in der Gesellschaft bevorzugt in einem attraktiven Berufsfeld tätig sein sind. Aber ich sehe es auch nicht ein, warum die Qualität des Journalismus, die uns so viele Bereiche vermittelt, über die wir oft keine Primärerfahrungen haben und die ein Stück mit dadurch geprägt werden und einen entsprechenden Bias haben, weil bestimmte Personen sie machen und dadurch bestimmte Aspekte nicht oder wenig ins Gesichtsfeld gerückt werden. Also es geht um auch die Frage der journalistischen Qualität im Hinblick auf die Vielfalt der Themen und der Sichtweisen auf das, was wir im Journalismus als Wirklichkeit vermittelt bekommen, konstruiert bekommen, rekonstruiert bekommen. Sehr vieles, eigentlich alles, was Christiane Link vorhin erzählt hat, kann ich und werde ich jetzt im Folgenden eigentlich durch die Studien, die wir gemacht haben, bestätigen. Ich habe vorhin, als ich dir zugehört habe, überlegt, wo muss ich dir widersprechen, und eigentlich habe ich keinen Punkt gefunden. Aber vielleicht finden wir etwas in der Diskussion anschließend. Aber ich bin nicht, wie das manchmal dann die Nachredner dann bedauernd einleiten und sagen, ich kann Ihnen jetzt nur das Gleiche wieder erzählen. Ich denke, es ist stützend in dem Zusammenhang. Wir haben im Zuge des ersten integrativen Journalismuslehrgangs, der hier in Wien durchgeführt worden ist, eine umfangreiche Begleitforschung gemacht, aus mehreren Gründen. Und ein Aspekt dieser Begleitforschung betraf die möglichst international die Situation zu analysieren, den Status quo in den verschiedenen Ländern zu erheben, den Rahmenbedingungen nachzugehen, warum es in einzelnen Ländern eine deutlich befriedigendere Situation gibt und in anderen Ländern, dazu gehört sicher Österreich, eine sehr schwierige Situation festzustellen war. Um hier im Sinne Best-Practice-Modellen, im Sinne von Wissenstransfer als Wissenschaft diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozess möglichst optimal zu begleiten. Und der andere Teil, den ich jetzt hier ein Stück ausspare, der den zweiten Teil ausgemacht hat, dieser Begleitforschung, nämlich der Frage nachzugehen, ist überhaupt und wenn ja, wie viel an zusätzlichen Ausbildungserfordernissen notwendig, um Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen Journalismus zu lehren und dieses Wissen dann einzubauen in ein Regelsystem. Denn für mich und eigentlich, ich denke, für alle, die an diesen Projekten mitgewirkt haben, war klar, das Ziel muss lauten Integration in die Regelausbildung. Also in die ganz normalen Journalismus-Ausbildungslehrgänge, wie immer sie heißen, sehr viele haben wir nicht in Österreich, sicherzustellen, dass unabhängig von der Frage Behinderung oder scheinbarer oder offensichtlicher Nichtbehinderung die Teilhabe an solchen Ausbildungsgängen nicht nur möglich, sondern gewährleistet ist. Und deswegen haben wir auch in diesen integrativen Journalismuslehrgang eben nicht nur Menschen aufgenommen oder überwiegend Menschen aufgenommen, die unterschiedliche Beeinträchtigungen hatten, sondern auch solche auf den ersten Blick nicht Beeinträchtigte, um den Vergleich auch zu erheben. Wenn ich heute bilanziere und das dennoch trotz dieser jetzt zuletzt von Christiane Link positiv geschilderten Verhältnisse in Großbritannien, so komme ich dennoch zu dem Ergebnis, dass es in keinem Land dieser Welt derzeit im Berufsfeld Journalismus wirklich die gleichen Chancen für Menschen mit Behinderungen gibt, wie für jene ohne diese offensichtlichen Behinderungen. Diese betrübliche Bilanz ist sowohl für die Frage des engeren Bereichs der Medienpolitik, dort wo sie denn überhaupt feststellbar ist als solche, Medienpolitik als Integrationspolitik, ebenso wie für den Bereich der Medienwirtschaft, als auch für den Bereich der einschlägigen Berufsverbände festzuhalten. Gleichzeitig, und das ist eine Feststellung, die ich zwar schon vor 5 Jahren so getroffen habe, die sich nur seither, wie ich in der Folge ein bisschen detaillierter ausführen werde, nicht wirklich geändert hat, aber ich halte es trotzdem weiter für wichtig. Gleichzeitig ist genau dieses in Österreich eben die Chance, so etwas wie ein Musterland zu werden. Allerdings ist mittlerweile vielleicht der Abstand zwischen Österreich und Großbritannien relativ gesehen zu vor 5 Jahren noch angestiegen als kleiner geworden. Obwohl es in Österreich einige sehr ermutigende Initiativen gibt und gegeben hat. Ich versuche nachfolgend ein paar mögliche Faktoren herauszuarbeiten, die dazu geeignet sind, dass im Berufsfeld Journalismus so etwas wie Chancengleichheit erreicht wird. Zum einen hängt es natürlich davon ab, ob der Zugang zu den entsprechenden expliziten Berufsausbildungen gewährleistet ist. Wir sehen, dass das also vielfach Beeinträchtigungen gibt, nicht nur das, was Christiane Link erzählt hat, was eigentlich fast prototypisch ist, diese Erfahrungen, die du gemacht hast in Deutschland, die sind ident hier in Österreich und bis hin zu dem vielen Kopfschütteln, das wir vor 5 Jahren auch geerntet haben oder mehr als 5 Jahren, wir haben mit dem integrativen Journalismus ja 2001 im Grunde begonnen, also das ist inzwischen schon 7 Jahre her, Kopfschütteln geerntet, dass das ein sinnhaftes Projekt ist, dass das Sinn macht. Ob wir da nicht Menschen etwas antun, ja, ob wir sie nicht in den Bereiche hinein sozusagen locken, die sie eigentlich gar nicht wollen, bis zu diesen Formulierungen ging das, und sozusagen, ob wir uns dieser Verantwortung bewusst sind, dass wir hier Menschen etwas quasi versprechen, was aufgrund der natürlichen Gegebenheiten eigentlich nicht einlösbar ist. Manche dieser Menschen, glaube ich, denken heute anders darüber, aber es gibt nach wie vor genügend Personen, die ähnlich denken wie vor 7, 8 Jahren. Und das hat natürlich damit zu tun, dass solche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse grundsätzlich zäh sind und eben auch mit nicht nur eine Frage der Barrieren, die im Kopf sind, sondern auch des Rahmens und des zeitlichen Rahmens, in dem sie passieren, etwa auch schwieriger ökonomischer Verhältnisse, gleichwohl wir die bis vor kurzem im Journalismus so nicht hatten. Denn die letzte große Krise im Journalismus war eher 2000, 2001. Dann danach schien eigentlich der Rahmen ganz gut und wir waren optimistisch. Heute sehen wir wieder deutlich andere Verhältnisse, aber ich glaube auch, dass von diesen kurzfristigen konjunkturellen Schwankungen man sich bei seinen langfristigen Vorhaben im Grunde überhaupt nicht beirren lassen darf. Der spezifische Zugang zum Journalismus, also die Frage, welche Ausbildung brauche ich dafür, ist in Österreich ganz wenig geregelt. Sie können heute in diesen Beruf mit ganz unterschiedlichen Anforderungen einsteigen. Deutlich ist freilich die Tendenz, dass Sie zumindest eine abgeschlossene Mittelschule aufweisen sollten, aber zwingend ist es nicht. Die Tendenz geht in Richtung Universitätsausbildung, aber auch das ist nicht zwingend. Typisch ist eher das abgebrochene Universitätsstudium. Und es gibt inzwischen eine etwas breitere Vielfalt, 2 Journalismus-FHs, eine in Graz, eine in Wien. Und es gibt eine berufsbegleitende, sozialpartnerschaftlich organisierte durch das Kuratorium für Journalistenausbildung. Und es gibt eine interne in einzelnen Medienunternehmen, die aber dann nur für jene, die eben den Zugang zu diesen Medienunternehmen schon gefunden haben, offen steht. Diese Praxis ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Ein Vorteil überall dort, wo Sie etwa, wenn Sie es vergleichen, in Bundesrepublik Deutschland ist der Akademisierungsgrad wesentlich höher im Journalismus. Wenn wir wissen und wenn wir in die Schulen schauen und sehen, dass Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen im Regelschulsystem zumeist oder sehr häufig nicht so weit kommen wie andere, dann sinken natürlich tendenziell die Chancen, wenn der Akademisierungserfordernis im Journalismusberuf hoch ist. Wenn ich dem begegnen will, muss ich entsprechende Fördermaßnahmen ansetzen, die früher ansetzen als am Ende des Studiums. Abgesehen davon, dass es natürlich bildungspolitisch ohne dies eine Zielsetzung sein muss, auch hier die Chancengleichheit zu erreichen und daran weiterzuarbeiten. Aber wenn ich bei uns etwa in meinem Institut, in dem etwa 7.000 derzeit aktuell alleine an der Universität Wien das Fach Publizistik und Kommunikationswissenschaft studieren. Und seit vielen Jahren schaue ich sehr viel sorgfältiger darauf, wer mir hier im Haus begegnet. So sind das immer ganz einzelne, wenige Studierende, die eine offensichtliche Beeinträchtigung haben. Und dann ist mir, das ist mir schon seit sehr vielen Jahren klar und bewusst, das ist eine denkbar schlechte Voraussetzung dafür, dass wir im Beruf des Journalismus für die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung arbeiten wollen. Denn wir bilden strukturell viel zu wenige aus, als dass da der Druck käme. Ja? Das haben wir einigermaßen geschafft mit der Feminisierung. Ja? Wir haben etwa 70%, zum Teil 80% unserer Absolventinnen sind mittlerweile Frauen. Die haben ein gutes Stück auch mit dafür gesorgt, dass wir heute deutlich andere Frauenanteile in den Redaktionen haben. Auch wenn wir bei Weitem in den meisten Bereichen noch nicht bei 50% sind, in manchen sind wir es. Und das allerdings in einem Vergleich, und diese Wegstrecke muss man berücksichtigen. Und wir haben es hier mit anderen Verhältnissen zu tun. Ja? Wenn auf der einen Seite 50% oder mehr als 50% der Bevölkerung sozusagen Druck machen kann, so sind es im Bereich der Menschen mit Behinderung deutlich weniger. Das heißt, die Kraft, die ich hier entwickeln kann, die faktische Kraft ist geringer. Ich brauche ganz sicher auch andere Partner in der Politik. Und daher bin ich hier weniger optimistisch, dass dieser Prozess schneller sein wird als der ohne dies langsam verlaufende Prozess der Gleichstellung von Frauen im Arbeitsfeld des Journalismus. Und ich verweise darauf, dass der Anteil von Frauen im Journalismus in den frühen 80er Jahren unter 20% lag. Heute liegen wir durchschnittlich bei 40%. Sie sehen, dass dazwischen aber 30 Jahre liegen. Ja. Also das sind wahrscheinlich die Dimensionen, die ich mir auch ein Stück selber bewusst machen musste, als ich jetzt nach 5, 6 Jahren versucht habe, ein bisschen so für mich zu bilanzieren, was ist weitergegangen, und ich eigentlich also sehr viel meines Optimismus, den ich Anfang dieser Nullerjahre hier hatte, ein Stück relativiere. Ja, der Optimismus ist nicht weg, aber er relativiert sich, und er hat eben damit zu tun, denke ich, dass die Faktoren, auf die wir blicken müssen, vielfältig sind. Es ist uns nicht gelungen. Es ist uns nicht gelungen bisher, diese Best-Practice-Beispiele im Journalismus über die Frage der geglückten Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Großbritannien, Spanien, USA, hier in Österreich breit genug zu vermitteln. Wir haben bestimmte Bereiche, in denen dieses Wissen deutlich verbreitet worden ist. Diese Teilöffentlichkeit ist aber eine beschränkte. Warum dieses nicht der Fall ist, hat meines Erachtens damit zu tun, dass die Mainstream-Sendungen nach wie vor genauso funktionieren wie noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Wo sehen Sie jemanden mit einer offenkundigen Behinderung im österreichischen Fernsehen am Bildschirm, moderierend? Sie haben lange Zeit jemanden gesehen und haben ihn gleichzeitig nicht gesehen, nämlich den Sportkommentator Heinz Brüller. Der stand immer so vor der Kamera und seine linke Hand hielt er hinten verborgen. Achten Sie mal drauf, wenn Sie Bilder von ihm sehen, Sie sehen nur solche Bilder. Und überall dort, wo seine linke Hand auch ins Spiel kommt, ist sie, wenn Sie genauer drauf blicken, eben durch eine Behinderung, durch eine Lähmung beeinträchtigt. Genau das will er offensichtlich nicht zeigen. Und das ist etwas mehr als das, was wir oft von etwas eitlen Menschen kennen, sich von der guten Seite filmen zu lassen. Ja, Sie kennen das, Männer wie Frauen, ungeteilte Eitelkeit. Niemand ist frei davon, sondern hier ist es offensichtlich der Makel in einem Bereich, in dem offensichtlich die Unversehrtheit so wichtig ist und gleichzeitig in der Realität so groß ist. Im Spitzensport gibt es ja wohl niemanden, der nicht schon x-mal geflickt worden ist, sage ich so nicht despektierlich, sondern weil das ja meistens auch mit bleibenden Schmerzen und später nach der aktiven Tätigkeit mit körperlichen Beeinträchtigungen verbunden ist. Diese Person ist übrigens zugleich auch nicht in irgendeiner Weise initiativ geworden, um das, was uns der Herr Tschiev erzählt hat, sozusagen im ORF möglich zu machen, nämlich die breitere Vermittlung der Paralympics. Eigene Betroffenheit heißt nicht zwingend auch ein Einsatz in diesem Bereich, sondern kann, auch das ist schon Thema hier gewesen, durch eine Überkompensation sich sozusagen quasi der Gruppe der vermeintlich Normalen anpassen wollen und sich eben dann nur so zeigen. Ein weiterer Grund, warum wir gerade in den breiten wirksamen Medien nach wie vor nicht diesen ausreichenden Diskurs darüber haben, in welcher Art und Weise Menschen mit Beeinträchtigungen in verschiedenen beruflichen Sphären integriert werden können, inkludiert werden können, hat damit zu tun, dass wir in Österreich noch in einem für ein entwickeltes Land in einer erschreckend rückständigen Form für Benefizveranstaltungen Bilder vermitteln. Ja? Das hat Deutschland sehr wohl auch bis vor einigen Jahren gemacht, wenn ich an die Aktion Sorgenkind, was für ein Begriff, Sorgenkind, denke. Aber das heißt inzwischen seit mehreren Jahren Aktion Mensch. Und das ist ein sehr neutraler Titel. Und wenn man dann auf die Images, die vermittelt werden, schaut, dann ist dort im Wesentlichen der Begriff des selbstbestimmten Lebens visualisiert. Das ist hier nicht der Fall. Denken Sie, Sie brauchen nur am Abend oder in den nächsten Tagen wieder fernzusehen und Licht ins Dunkel sich anzuschauen und Sie wissen, wovon ich rede. Und das ist ein wesentliches Element, über das Bilder vermittelt werden. Nicht nur für diejenigen, die sich nicht vorstellen können, was Menschen mit Beeinträchtigung beruflich machen können, sondern eben auch für die Betroffenen selber. Was traue ich mir zu? Wo stehe ich frühzeitig auf und verlange das, was mir einfach zusteht? Der eine Punkt, wenn in den verschiedenen Ländervergleichen, der ganz wesentlich ist, für ganz viele Berufe, nicht nur für den Journalismus, ist natürlich die Frage der Barrierefreiheit von des öffentlichen Raums und der Arbeitsräumlichkeiten. Wir haben eine spezifische Untersuchung Anfang der Nullerjahre auch gemacht bei österreichischen Tageszeitungen. Und alleine, dass ein erheblicher Teil der befragten verantwortlichen, personalverantwortlichen Menschen in den Medienunternehmen gar nicht wusste, ob sie barrierefrei sind, sagt eh alles. Sie wussten auch zumeist nicht darüber Bescheid, welche entsprechenden arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Möglichkeiten es gibt für die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen, weil wir der Frage nicht, dort auch nicht nur nachgegangen sind, wie steht es um die Barrierefreiheit der Arbeitsräume, wie steht es um die tatsächliche Beschäftigung und wie steht es perspektivisch um die Frage der möglichen künftigen Beschäftigung von Menschen mit Ausbildung, was natürlich für uns als projektbegleitendes Forschungsvorhaben nicht unwesentlich war, weil wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht haben, wohin können wir dann auch die Absolventinnen und Absolventen empfehlen oder schon im Zuge der Ausbildung für die Praktika entsprechende Plätze finden, die einfach auch faktisch geeignet waren. Was nützt es, wenn jemand es will, aber dort keine rollstuhlgerechten Räumlichkeiten vorhanden sind? Also die Ergebnisse damals waren für uns schon relativ erschütternd. Gleichzeitig waren ein Teil der Antworten geprägt von einem Gutwill oder von einem, Sie können es aber auch nennen, schlechten Gewissen geführt, in dem uns mitunter, wie sich dann durch Nachfragen ergeben hat, wir haben immer zur Redaktion gefragt, uns dann auch Menschen mit Beeinträchtigungen genannt worden sind, die dann eben als Portiere gearbeitet haben oder in anderen technischen Bereichen, aber sozusagen nicht in dem Kernbereich, der uns wichtig war, nämlich der Gestaltung, der journalistischen Gestaltung. Die Details in Großbritannien, da will ich jetzt eigentlich nichts mehr nachführen. Ich sage nur eines dazu. Es gibt dieses Broadcasters Disability Network ja noch nicht so lange. Ja, das ist auch erst knappe 10 Jahre jetzt einschließlich der Entwicklungsphasen dahinter. Aber das Positive daran, es ist eben nicht nur auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschränkt. Es haben dort auch die allermeisten privaten Medienanbieter mitgemacht. Die Zielsetzungen, die sich die einzelnen Partner dort gesetzt haben, sind dann wieder durchaus unterschiedlich. Aber es gibt sozusagen eine gemeinsame Arbeit hier, diese Verhältnisse zu verbessern, und es hat einen gewissen Charakter auch eines positiven Wettbewerbs angenommen. der dadurch gestützt wird, dass es zwar nicht jährlich, aber doch in regelmäßigen Abständen, wenn ich es richtig überblicke, war 2005 die letzte Erhebung. Die neueste ist, glaube ich, wahrscheinlich gerade in Arbeit. Ihr habt nur 2005er Befunde gesehen und die leider mit den Befunden von 2002, die ich Ihnen hier zahlenmäßig geben kann, nicht direkt vergleichbar sind, weil die Methode geändert worden ist. Und in diesen, diese Zahlen sind auch damals für die BBC nicht wahnsinnig erbaulich gewesen, weil sie bedeutet hat, dass im redaktionellen Bereich beim Hörfunk wie beim Fernsehen das eine Größenordnung war zwischen 0,8 und 1,2%. Ja? Die neue Studie insgesamt für die Kreativwirtschaft, und das ist natürlich deutlich mehr als nur der Rundfunk und auch deutlich mehr als nur der redaktionelle Bereich, spricht erstaunlicherweise von 5%. Wenn das geglückt ist, hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, und ich zweifle ein bisschen daran, dass es einige Bereiche einschließt, in denen schon davor mehr Personen tätig waren, denn innerhalb von 3 Jahren können Sie eigentlich nicht einen Prozentanteil erhöhen von 1,2 oder durchschnittlich 1% auf 5%.
Das ist ein. Die BBC hat schon massiv Programme aufgelegt. Also ich glaube, das Ziel der BBC, das Ziel der BBC ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe, den Anteil an behinderten Menschen auf den Prozentsatz zu erhöhen, wie in der britischen Gesellschaft ist. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das Ziel letztes Jahr nicht erreicht worden und deswegen hat irgendwie der Generaldirektor, Intendant der BBC auf seinen Bonus in Teilen verzichtet, weil es nicht erreicht wurde. Also so einen Stellenwert hat das Thema letztendlich schon. Und dazu muss man auch sagen, du hast gesagt, es sind irgendwie 3,5%. Ich glaube, als ich dort war, waren sie jetzt bei 4 oder so. Ich glaube, wenn man ARD und ZDF fragt, wie viel Prozent Mitarbeiter im redaktionellen Bereich sind, sind es nicht 3-4%. Die eine Behinderung haben, auf gar keinen Fall.
Ja, ich vermute, dass der Anteil also bei ZDF, bei ARD, bei ORF ähnlich niedrig liegt. Wir haben ihn nicht ermittelt, wir kennen ihn nicht, aber ich kann ihn nur für die österreichischen Tageszeitungen nennen und dort liegt er sozusagen mit gewissem Bauch, wie auch gesagt, bei 0,6-0,8%, wobei dass nur jene Unternehmen sind, die an der Befragung mitgemacht haben. Deswegen sage ich, das waren zwar etwa 60% der Unternehmen, aber wenn die 40%, die nicht mitgemacht haben, das auch aus dem Grund getan haben, weil sie für die Befragung schon gar kein Verständnis mitgebracht haben und möglicherweise alle bei Null liegen, dann reduziert sich dieser Wert dann auf 0,4% herum. Also diese Zahlen sind sehr vage. Es gibt für die USA gleichwohl auch keine sehr verlässlichen. Es gibt eine verlässliche Studie aus dem Jahr 1990, die bei einem Wert von, glaube ich, 0,9 oder 1,2 auch liegt, die lange Jahre eigentlich die Vorreiter waren, auch durch die entsprechenden Maßnahmen, durch die entsprechenden Gesetze. Leider gibt es in der Politikwissenschaft und in der Medienwissenschaft in den USA keine jüngeren Studien dazu. Ich hoffe, dass da bald etwas kommt. Vielleicht da ad hoc dazu. Unser Fach, also mein Fach, ist in diesem Bereich erstaunlich, und ich verwende bewusst diesen Begriff, blind. Ja? In dem doppelsinnigen Sinn, weil ich Sehbeeinträchtigte nicht für blind halte. Ich halte viele Sehende für blind in diesem Sinn, weil sie kein Bewusstsein dafür haben, dass das eine relevante Fragestellung ist. Ich war sehr erstaunt, als wir mit unserem Forschungsprojekt vor 3 Jahren bei einer ganz normalen Fachtagung das als innovatives Projekt eingebracht haben und zwar nur knapp, aber immerhin gescheitert sind. Und wenn ich mir überlege, was alles dann im endgültigen Tagungsprogramm aufgeschienen ist, was zum 127. Mal in der dritten Variante das Gleiche geboten hat, konnte ich eigentlich nur mehr diesen Schluss daraus ziehen, dass es hier ein mangelndes Problembewusstsein gibt in diesem Feld, ganz, ganz offensichtlich. Und ich will es nicht überspitzen mit dem, aber Der letzte Fachvertreter in unserem Bereich hat sich etwa 1950 zum Thema Behinderung und Journalismus geäußert. Und das war ein katastrophaler Satz, nämlich jemand, der Journalist werden will, der muss gut bei Fuß sein, der darf keine Behinderung aufweisen. Ja? Der muss gut bei Fuß sein und das zu einem Zeitpunkt nach diesem entsetzlichen Zweiten Weltkrieg, wo viele Kollegen überhaupt nicht gut bei Fuß waren, hat man trotz alledem genau diese Ideale wieder verrückt hochgehalten und waren wahrscheinlich auch damals weit davon entfernt von dem, was Realität war. Aber wir wissen es auch nicht. Wir wissen auch nicht, was mit denen, die im Zuge des Krieges ein Bein verloren haben oder ein Augenlicht verloren haben und die im Journalismus waren, was denn aus diesen geworden ist. Auch das haben wir uns hier bemüht. Die Frage ist ja, Behinderung ist ja nicht etwas, was zwingend mit der Geburt, das kann man während der Kindheit bekommen, das kann man auch im mittleren Berufsalter bekommen. Gerade Journalisten sind ja auch sehr Herzinfarkt gefährdet und halbseitige Lähmungen im Journalistenberuf. Ich kenne einen einzigen Fall in Österreich, das ist der frühere Chefredakteur der Presse, der es dann irgendwie dann doch noch geschafft hat, Thomas Korheyer sozusagen wieder zurückzukommen. Ein anderer Kollege, Chefredakteur der Austria Presseagentur, hat diesen Weg zurück nicht mehr geschafft. Den hat man sozusagen so weit hochgelobt, dass man gesagt hat, es gibt für ihn bessere Jobs. Allerdings, also was Höheres als den Chefredakteur der Austria Presseagentur hat es eigentlich nicht gegeben für einen Agenturjournalisten. Er ist von der Bildfläche inzwischen völlig verschwunden. Er ist nicht mehr Journalist tätig. Diese Frage, der wir versucht haben, auch mehrfach nachzugehen, etwa was macht denn die Interessensvertretung in dem Fall, etwa im ORF, wenn ein Kollege durch einen Unfall eine deutliche Beeinträchtigung langfristig bleibend hat, sorgt man dann dafür, dass der im Journalismus bleiben kann oder kriegt er den Versorgungsjob irgendwo im Unternehmen? Die Interessensvertretung hat uns diese Fragen nie beantwortet und immer mit der Argumentation, dafür sind sie nicht zuständig. Wofür ist sie dann zuständig? Also es gibt offiziell keinen Beauftragten für diesen Bereich. Also hier sind wirklich noch die Basics zu leisten und das war auch eine meiner großen Enttäuschungen, weil ich eigentlich geglaubt habe, dass nachdem der ORF offizieller Partner war, dieses integrativen Journalismus-Lehrgang, dass da nun ein gutes Stück sozusagen ein Ruck vorangeht, dem war so nicht. Der Mann, der vieles von dem auch mitinitiiert hat, Franz Josef Hoenig, der ja dann in die Politik ging, wie die meisten hier in der Runde wissen, ist inzwischen aus der Politik wieder ausgeschieden. Und nicht nur er, auch die andere Rollstuhlfahrerin ist nicht mehr im Parlament. Also die Rahmenbedingungen, sozusagen die Unterstützung etwa durch die Politik selber seitens Betroffener hat sich ganz sicher nicht verbessert, sondern verschlechtert. Ja, was ist noch wesentlich zu sagen? Ein Stichwort war hier noch in der Runde die Vorbilder. Die Vorbilder, wir haben die international breit recherchiert, nicht nur die britischen, die schon von dir kurz erwähnt worden sind, die ja sehr beeindruckend sind. Es gibt sie auch in Deutschland, erstaunlicherweise, wenn man dann genauer schaut. Ja. Also für uns war das wichtig, diese Vorbilder nicht nur aus dem Grund, dass es hier Persönlichkeiten gibt, mit denen man sich auch als Betroffene identifizieren kann, sondern auch um die andere Seite, die dann als Arbeitgeber relevant ist, die dann wissen, sozusagen, das ist eigentlich nicht wirklich ein neues Phänomen. Das gibt's. Man muss nur ein bisschen über die eigenen Grenzen gucken. Es war uns auch aus dem Grund wichtig, um so etwas wie Vernetzung möglich zu machen. Das, was uns, glaube ich, nicht gelungen ist, ist die Popularisierung dieser Ergebnisse. Und jetzt in Vorbereitung dieser Tagung bin ich eigentlich zur Überzeugung gekommen, dass wir diese Forschungsergebnisse in jedem Fall updaten müssen und dass wir uns noch vehementer darum bemühen müssen, eine entsprechende Öffentlichkeit dafür herzustellen. Auch wenn das Herstellen dieser Öffentlichkeit in den großen, breiten Medien schwierig ist. das verhehle ich nicht. Und noch eins kommt hinzu, das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen. Es ist die Bilanz der Bemühungen der Einrichtungen, die nicht ganz unwesentlich für die Qualitätsentwicklung im Journalismus ist. Das sind die verschiedenen Institutionen, die NGOs, die Interessensvertretungen im Journalismus, im Medienbereich. Die sind in Österreich taub, stumm und unbeweglich. Ich sage es jetzt so bewusst, so provokant, weil ich weiß schon, alle verstehen mich hier in der Runde und wissen, dass das jetzt nicht sozusagen dieser stereotype Ausdruck dafür ist. Nach wie vor finden Sie weder auf den Homepages der Journalistengewerkschaft noch des Österreichischen Journalistenclubs noch des Verbands der Zeitungsherausgeber noch der Aufsichtsbehörde Com Austria oder RTR auch nur einen Hinweis auf das Thema Diversity, Behinderung. Wurde auch nur eine Gruppe gebildet, dabei schaute es anno 2003, ich kann mich erinnern, bei der finalen Präsentation damals des integrativen Journalismuslehrgangs, da waren Vertreter auch der Journalistengewerkschaft anwesend und sie hatten dort auch einbekannt, dass ihnen das bis jetzt nicht als eine Aufgabe bewusst war und dass sie sie jetzt wahrnehmen wollen. Und wenn ich 5 Jahre später drauf schaue, es ist so wie gehabt. Das ist das Enttäuschende. Ich glaube, da müssen wir, und das ist sozusagen mein Schlusssatz, wir müssen trotz alledem weiterhin sehr lästig, sehr beharrlich sein. Und was der Unterschied ist zu den zur Situation von vor 5 oder vor 8 Jahren ist, wir haben heute ganz sicher das systematische Wissen ausreichend abgesichert. Wir brauchen diese Dinge nicht nochmal zum x-ten Mal erforschen. Sie sind da. Die Halbwertszeit dieses Wissens ist lang genug. Das ändert sich nicht so schnell. Die wesentlichsten Beweise sind erbracht. Und wir müssen, glaube ich, viel stärker noch in der Umsetzung sein und in der Öffentlichkeitsarbeit gegenüber nicht nur den Gruppierungen, die für die weiteren Projekte, das ist eine wichtige Botschaft, die weiteren Projekte in diesem Bereich. Diese Veränderung werden wir nur erreichen, indem wir auch die Partner, die die Gelder hergeben für die entsprechenden Projekte, ich meine jetzt nicht die Forschungsprojekte, sondern die Beschäftigungsprojekte, die Ausbildungsprojekte, dass wir diese Partner überzeugen müssen, und die meisten wissen es auch, dass diese Veränderung nur zu haben ist, wenn man sie über einen längeren Zeitraum beharrlich verfolgt, begleitend etliches evaluiert, um nachzujustieren, um zu sehen, was greift, was hat nicht so gut gegriffen. Und wenn dabei die Wissenschaft ein Stück unterstützend sein kann, dann werde ich das sicher weiter sehr gerne sein. Ich habe mir ohne dies schon vor längerer Zeit vorgenommen, das zu einem regelmäßigen inhaltlichen Programmpunkt zu machen. Es wird jetzt wieder Zeit, das etwas schwerpunktmäßiger auch zu behandeln. Und ich wünsche allen, die daran mitarbeiten, um diesen Schritt für eine humanere Arbeitswelt, der wichtige Gruppen nicht ausschließt, aus einem spannenden Bereich, und das ist, alle, die da drin arbeiten, die wissen, das ist ein spannender Bereich, und die rein wollen, die vermuten es mit Recht. Auch, dass uns das gelingt. Vielen Dank.